Sie hören Let's Talk Why, der Podcast für Kreative, Intellektuelle und Visionäre, in dem Christoph Engel und Alessandro Lementani dem Warum ihrer Gäste auf den Grund gehen. Heute zu Gast Dr. Christine Blume.
Liebe Christine, wie bist du auf die Idee gekommen, Schlafforscherin zu werden?
Ja, das ist in der Forschung ja häufig so eine Reise, die man da eigentlich macht. Und irgendwie sucht man sich so seinen Weg und manchmal laufen einem auch Dinge über den Weg und dann überlegt man sich, oder man kommt an eine Abzweigung und dann muss man sich überlegen, ob man da lang geht oder also links oder doch rechts. Und bei mir war es so, dass ich nach dem Studium promovieren wollte zum Thema Bewusstsein bei schwer hirngeschädigten Patientinnen und Patienten. Und das Interesse an dieser Forschung hat mich ans Labor für Schlaf- und Bewusstseinsforschung nach Salzburg gebracht. Und jetzt steht da im Namen des Labors natürlich nicht nur das Bewusstsein mit drin, sondern auch der Schlaf. Und anfangs habe ich aber wirklich immer gesagt, ich mache Bewusstseinsforschung und Schlaf, das machen die anderen. Ja. Und dann kam ich aber am Schlaf doch nicht so ganz vorbei und fand es dann auch so eigentlich recht spannend so. Und dann war es, glaube ich, aber wirklich so gegen Ende der Zeit in Salzburg, so Ende 2018, hat dann die Zusammenarbeit mit Deutschlandfunk Nova begonnen. Und die haben dann immer häufiger und immer regelmäßiger angerufen und der Kontakt wurde intensiver und auch ja irgendwie ein bisschen persönlicher und so. Und das hat dann aber auch dazu geführt, dass ich so in der Außenwahrnehmung als Schlafforscherin irgendwie wahrgenommen wurde und als Schlafexpertin. Und ich glaube, das hat einerseits ja auch dazu beigetragen, dass ich dann immer mehr zur Schlafforscherin wurde. Und das Zweite war aber auch, ich habe dann Ende 2008 oder Anfang 2019 von Salzburg nach Basel gewechselt, hier ans Zentrum für Chronobiologie. Und damit mit diesem Wechsel war irgendwie auch klar, okay, jetzt werde ich noch stärker das Thema Schlaf und innere biologische Uhr bearbeiten. Das heißt, auch durch diesen Wechsel wurde das Thema Schlaf und ist einfach in den Fokus gerückt. Und so wurde ich eigentlich immer mehr zur Schlafforscherin.
Das Interesse für diese anderen Themen, ja. Ist das noch da?
Das ist schon noch da, ja. Und ich habe auch aktuell eine Publikation, es geht um Schlaf, aber wir verknüpfen das so ein bisschen mit dem Thema Bewusstsein. Mhm. Aber ich arbeite eben nicht mehr mit Patientinnen und Patienten mit schweren Hirnschädigungen. Das hat sich hier jetzt einfach auch nicht so ergeben und fühle mich, muss ich wirklich sagen, einfach in diesem Schlafkontext sehr, sehr wohl. Und insbesondere natürlich, weil ich an den universitären psychiatrischen Kliniken das auch mit meiner therapeutischen Tätigkeit noch etwas verknüpfen kann. Das ist eine super schöne Ergänzung. Finde ich, ergibt es ein schönes Gesamtpaket.
Und hättest du damals, als du Psychologie studiert hast, gedacht, dass es dich jetzt zum Schlaf führt? Oder was hat dich damals?
Nicht.
Wolltest du Psychologin werden, Psychotherapeutin?
Ich wollte, also ich stand ja nach dem Abitur so zwischen Medizin und dann Psychologie und dann wurde es halt doch die Psychologie und gab aber auch dieses Interesse und die Begeisterung für die Medizin hat mich vielleicht auch wiederum in Richtung Schlaf geführt, weil das natürlich zwar bin ich Psychologin, aber es ist ein Thema, das der Medizin sehr nahe ist. Und das Schöne auch, gerade auch bei uns an den UPK in der Schlafambulanz und aber auch am Zentrum für Chronobiologie ist, dass Medizinerinnen und Psychologinnen sich total auf Augenhöhe begegnen. Und das ist auch im Schlaf hat man dann auch noch verschiedene Disziplinen aus der Medizin, ob das jetzt die Psychiatrie ist oder Pneumologie oder HNO. Also da spielen ja Neurologie natürlich auch, spielen verschiedene mit rein. Dann hat man aber auch eben so die ganzen biologischen Aspekte und man hat die Psychologie. Und das finde ich ein total schönes Feld, auch weil es so vielfältig ist. Aber im Psychologiestudium spielt der Schlaf quasi keine Rolle. Also ich glaube, ich hatte in biologische Psychologie hatten wir wahrscheinlich eine Vorlesung zum Thema Schlaf und das war's.
Und ist es dann eines deiner Interessensgebiete, wie diese zwei Sachen miteinander zusammenhängen?
Du meinst
Psyche und Schlaf?
Ja.
In der heutigen Gesellschaft dann auch noch.
Genau, also jetzt in meiner aktuellen Forschung spielt so das Mentale oder mentale Gesundheit jetzt nicht so eine große Rolle. Natürlich hat man das, wenn man den Schlaf beforscht, immer mit drin. Im aktuellen Forschungsprojekt geht es da um die Frage, wie wichtig Tageslicht oder welchen Einfluss Tageslicht, aber auch Bewegung auf den Schlaf haben. also schon eher grundlagenforschungsorientiert. In der Zukunft würde ich auch gerne ein bisschen mehr noch so mentale Gesundheit mit einbeziehen. Aber da müssen wir schauen, ob das Projekt gefördert wird.
Drücken die Daumen.
Ja, danke.
Aber dann seid ihr hier auch in Basel ein interdisziplinäres Team.
Ja, also wir sind am Zentrum für Chronobiologie, sind wir einige PsychologInnen. Mhm. Wir haben auch eine Physikerin. Mhm. Wir haben auch einen zwei Biologen, genau. Wir hatten auch schon Leute, die eher so ein bisschen aus dem Bereich Design oder Augenoptik kamen. Genau, also das ist ganz offen und auch wir beschäftigen uns ja auch mit dem Thema Licht. Da ist natürlich dann die Physik wieder recht nah. Das ist
ich wollte gerade fragen, was die Physik mit dem Schlaf zu tun hat.
Ja. Genau, genau. Und ja, und eben in der Schlafambulanz ist es dann natürlich eher noch auch die Medizin. Mhm. Also bei uns natürlich speziell dann die Psychiatrie oder das Mentale, die mentalen Aspekte. Genau.
Wie sieht denn so ein typischer Tag für dich aus, wenn du morgens aufstehst nach einem guten Schlaf? Mhm. Und hast du dann eine gewisse Routine auch am Institut beziehungsweise in der Abwechslung zwischen deiner therapeutischen Tätigkeit und der Forschungstätigkeit? Mhm. Oder ist das jeden Tag anders?
Das ist eigentlich jeden Tag anders, aber ich habe nur einen recht geringen Anteil therapeutische Tätigkeit, mhm. weil ich eben 100% in der Forschung arbeite und das muss man einfach auch, also wenn man eine Professur anstrebt in diesem Bereich, dann muss man alles auf die Forschung setzen. Genau, das heißt, eigentlich betreue ich so ein, maximal zwei Patientinnen und Patienten parallel. Genau, dann vielleicht machen wir noch ein bisschen Supervision oder so, aber das läuft mehr so ein bisschen nebenher und habe dann irgendwie meine ein, zwei Termine eben pro Woche mit den Patientinnen und Patienten. Das heißt, auch mein Hauptteil der Arbeit ist wirklich dann die Forschung beziehungsweise auch Wissenschaftskommunikation. Genau, ich gehe ins Büro und dann checke ich erstmal E-Mails. dann habe ich vielleicht auch Meetings mit entweder Kolleginnen und Kollegen, die eben als Doktoranden bei uns arbeiten. Ist auch ein bisschen was Organisatorisches dabei. Bleibt nicht aus, wenn man im Schlaflabor mhm. arbeitet. Manchmal kommt auch Lehre mit dazu, an der Uni oder auch außeruniversitär. Ja, und dann muss man auch wirklich sagen, dann ist es von, ja, mit Kolleginnen und Kollegen gemeinsam Forschungsprojekte entwickeln oder auch beraten, wie man Dinge machen könnte, bis hin zu Code schreiben für Datenanalysen. Also okay. Es ist wirklich, oder Statistik, es ist wirklich alles dabei. Und vielleicht am Nachmittag schreibe ich dann noch an einem Paper und am Abend gebe ich noch ein Interview oder so. Mhm. Also das ist wirklich total vielfältig. Und ich glaube, aber das ist es auch so, ja, was mich ausfüllt, dass ich so mein eigenes Potpourri an Aufgaben zusammenstellen kann. Und als Projektleiterin habe ich natürlich auch einfach die Freiheit, das zu tun. Ja, und muss halt am Ende des Tages natürlich schauen, dass die Forschung gemacht ist. Mhm. Aber deshalb sind meine Tage auch meistens eher länger als 8 Stunden. Aber mich macht das zufrieden.
Ja, und es ist, wie du sagst, ja auch die Freiheit der Forschung, die einem sehr viel Energie gibt, weil man einfach genau weiß, natürlich habe ich Fristen einzuhalten und ich habe ein Team zu führen und so weiter und so fort. Aber man hat in der Gestaltung der Arbeit selbst doch eine relativ große Freiheit.
Ja. Und ich meine, das ist ja auch, wenn, so jetzt habe ich im Januar 2 große Projektanträge eingereicht. Natürlich fragt man sich dann am Anfang erstmal, was interessiert mich denn? Klar muss es irgendwie in die eigene Forschungslinie passen und so, den eigenen Kompetenzen entsprechen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache XYZ und habe keine Ahnung davon. Also kann ich schon machen, aber dann kriege ich das Forschungsprojekt halt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Aber natürlich, im Endeffekt fragen wir uns, was interessiert mich, wofür brenne ich? Und dann entwickelt man auch ein Forschungsprojekt anhand dieser Interessen.
Wie hast du diese Frage, wofür du brennst, in dem Fall beantwortet?
Was das Thema ist?
Ja, das ist, darf man das sagen oder ist das gar nicht?
Ja, ich glaube, so grob kann man das schon skizzieren. Okay. Mich interessiert der Einfluss der Umgebungstemperatur auf den Schlaf, also gerade auch so unter dem Thema Klimawandel. Also ihr habt mich vorher gefragt, Basel oder Salzburg. Ich muss sagen, also temperaturmäßig Salzburg.
Ja,
mir
stimmt,
ist Basel zu heiß.
Gerade im Sommer.
Gerade im Sommer und das beeinträchtigt natürlich den Schlaf. Aber wir wissen, der Schlaf ist aber sehr wichtig auch für die mentale Gesundheit. Und wir wissen auch, dass sehr hohe Temperaturen, also gerade in Hitzewellen, auch die mentale Gesundheit beeinträchtigen. Und was mich total interessieren würde zu erforschen, ist, wie eben dieser Zusammenhang ist, Schlaf, Temperatur, Licht und mentale Gesundheit.
Das ist spannend, weil ich hatte jetzt kürzlich auch einen Post gesehen vom Life Science Institut, also Basel hat einen sehr, sehr großen Bereich für Life Science Recht. Und die dort, glaube ich, auch jetzt ein Forschungsprojekt ausgeschrieben haben für die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ernährung und so weiter und so fort und das aus rechtlicher Sicht zu beleuchten. Also das finde ich spannend, dass hier so viel in dem Bereich möglich ist und untersucht wird.
Und ich glaube, was mich an diesem Thema eben fasziniert, ist auch wieder, dass es so vielschichtig ist. Also nicht nur in meinen Tätigkeiten bin ich gerne vielschichtig, sondern eben auch so thematisch. Also ich finde auch, das ist auch spannend, sich zu fragen, welche Auswirkungen hat es auf gesellschaftlicher Ebene? Also wir wissen, Menschen, die mit einem niedrigen sozioökonomischen Status sind, einfach eher beeinträchtigt von den Auswirkungen des Klimawandels. Und da müssen wir jetzt nicht irgendwie in den globalen Süden gehen, sondern wir sehen das auch hier. Also auch in Basel, es gab 2022, gab es vom SRF so eine Grafik, wo übereinander gelegt wurde, einerseits die Temperaturverteilung an einem heißen Augusttag in Basel und dann aber auch irgendwie sozioökonomischer, also ökonomischer Status, genau. Und zum Beispiel, da hat man halt gesehen, das Bruderholzquartier, also für die, die es nicht kennen, das Bruderholzquartier liegt etwas erhöht und ist ein Quartier mit viel Grünflächen, mit viel Einfamilienhäusern. Mhm. Da muss man schon eher gut verdienen, meistens, wenn man da dann wohnt oder eine Immobilie gar haben möchte. Genau, und das ist natürlich, das ist ein kühleres Quartier. Mhm. Während jetzt sehr urbane Quartiere, wie zum Beispiel Kleinbasel, wissen wir alles, ist sehr verbaut, ist viel Beton, speichert natürlich auch dann Hitze, ist aber vielleicht auch von den Menschen, die dort wohnen, eher niedriger sozioökonomischer Status. Ja, und die leiden halt dann auch mehr unter der Hitze im Sommer. Und dann leidet der Schlaf mehr. Und dann muss man sich fragen, was macht das dann mit ihnen? Also beeinträchtigt es die Produktivität, beeinträchtigt es mentale Gesundheit? Und das finde ich auch super spannend, dass dann eben auch solche Themen in diese Forschungsfragen irgendwie mit reinspielen, auch wenn ich dieses Projekt nicht explizit adressieren werde, aber es ist irgendwie spannend, sich darüber Gedanken zu machen.
Siehst du dich eigentlich eher als Forscherin, die auch, sagen wir mal, nebenbei viel Wissenschaftskommunikation auch macht mit deinen Podcasts und du dichtest das ja auch, oder ist dir die Kommunikation dieser Inhalte auch an eine breitere Gesellschaft wirklich wichtig, dass auch Forscher lernen, wie bringen wir diese Ergebnisse, die nachgewiesen sind, den Menschen, dass sie auch einfach mehr fundierte Mittel haben, um sich selber zu helfen bei Bedarf.
Ja, also ich meine, ich bin im Hauptberuf Forscherin, ganz klar. Und man könnte vielleicht auch sagen, die Wissenschaftskommunikation ist halt ein aufwendiges Hobby. Es ist aber auch so ein bisschen eine Notwendigkeit, weil im Endeffekt muss man sagen, die Wissenschaftskommunikation ist schön und gut. Und ja, wir haben insbesondere auch getrieben durch die Pandemie mittlerweile eine Situation, wo das durchaus auch an Universitäten geschätzt wird. Aber im Endeffekt, wenn es darum geht, ob ich ein Forschungsprojekt bekomme oder ob ich eine Professur bekomme, dann wird das nicht ausschlaggebend sein. Mhm. Und das heißt, ich muss notwendigerweise einen starken Fokus auf die Forschung legen und dort meine Leistungen erbringen und meine Lorbeeren sammeln. Und im Zweifelsfall kann ich es mir nicht leisten oder das führt halt dann zu lange in Arbeitstagen, wenn ich dann kommunizieren möchte. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, die Kommunikation, und da meine ich jetzt primär damit auch die Kommunikation von Forschungsergebnissen für ein Laienpublikum, also nicht für Fachkolleginnen und Fachkollegen, ist etwas, was ich wahnsinnig gerne mache und was mich, glaube ich, auch manchmal, wenn es in der Forschung zäh ist, motiviert. Denn so die Schleifen oder diese Zyklen, bis dann am Ende eines Forschungsprojekts eine Publikation rauskommt, die belohnend ist, wo man dann vielleicht positives Feedback bekommt, die sind wahnsinnig lang, gerade in der Schlafforschung. Also wir erheben halt locker mal über 1, 2, 3 Jahre Daten und dann werten wir die aus. Und da verbringen dann auch viele Leute Nächte im Schlaflabor, um diese Daten zu erheben. Und wenn man kommuniziert und man ein Interview gibt oder ein schönes Gespräch hat, ich finde auch schöne Gespräche total belohnend. Aber wenn dann vielleicht nur der Journalist oder die Journalistin am Ende sagt, Frau Blume, das war ein total schönes Gespräch, das hat voll Spaß mit Ihnen gemacht, dann ist es natürlich ein Feedback, was ich innerhalb von 15, 30 Minuten bekommen kann.
Statt nach diversen
Jahren. Statt nach 4 Jahren.
Ja, 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 ja.
Und ich glaube, dass dieser Ausgleich, dass man auch im Alltag immer wieder ja, sich belohnende Momente schafft und ob das jetzt Dankbarkeit von Patientinnen und Patienten ist oder ob das so ein positives Feedback ist oder ob das eine gute Interaktion mit Kolleginnen und Kollegen ist, das brauchen wir alle. Aber natürlich auch je weiter man, sag ich mal, in der Forschungshierarchie kommt, als Projektleiterin, desto seltener passiert es eben auch, dass dann jemand mal kommt und einmal auf die Schulter klopft und sagt, hey, das hast du richtig gut gemacht.
Ja, die Luft wird dünner und man übernimmt Führungsverantwortung. Ja. Das heißt, Mitarbeiter werden jetzt seltener zu einem kommen und sagen, ach, vielen Dank, dass du so schön das Team führst. Wie gerne machst du Lehre?
Sehr gerne. Es ist immer ein bisschen schade, weil auch dafür nicht so viel Zeit bleibt. Ich muss auch sagen, ich denke eigentlich, dass Wissenschaftskommunikation auch eine Form der Lehre ist. Aber wenn man jetzt sagt, universitäre Lehre, Seminare oder Vorlesungen, doch, das mache ich schon auch total gerne. Wenn auch in aktuell einfach in begrenztem Umfang. Ich mache noch ein bisschen außeruniversitäre Lehre am Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation, wo ich eben dann auch versuche, mit meinen Kolleginnen und Kollegen anderen Forschenden das Handwerkszeug zu geben, eben auch Forschung zu kommunizieren oder Wissenschaft zu kommunizieren. Ja, aber also ist definitiv, es ist nicht irgendwie so, dass wenn ich sage, oder anders gesagt, es gibt Leute, die sagen, ja, aber bei einer Professur, eigentlich möchte ich doch forschen, aber dann muss ich halt auch Lehre machen. Nee, ich glaube, also das sehe ich gar nicht so. Ich mache das schon auch gern. Und wenn das halt einfach dann zu meiner Job Description gehört, dann ist es halt so.
Liest du hier in Basel eher dann so Grundlagenseminare oder ist das dann spezialisierter bei euch?
Also ich biete an der Uni im Herbstsemester eigentlich immer ein Seminar an zu Schlaftherapie tatsächlich. Das ist ein Seminar Master. Bin jetzt eingeladen worden, in einer Bachelor-Vorlesung eine Vorlesung auch zu Schlafstörungen zu gestalten, worauf ich mich sehr freue. Ja, so ein bisschen, also schon immer Kontext Schlaf. Also ich mache jetzt nicht irgendwie so biopsychologische
Biologie
Grundlagen
1.
oder so. Nee, das ist auch, das ist dann an eine Professur geknüpft.
Ja, ja.
Das ist nicht meine Aufgabe, sondern wenn ich Lehre mache, mache ich das ja auch meistens unentgeltlich. Ist ja dann so. Aber genau, dann suche ich mir natürlich auch das raus, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das bietet auch einen Mehrwert für die Studierenden und das ist, glaube ich, die Schlaftherapie.
Noch eine Frage zur Wissenschaftskommunikation, weil jetzt der Begriff einfach schon oft fiel. Und natürlich können wir uns wahrscheinlich alle etwas darunter vorstellen, aber jetzt in dem Prozess des Erlernens, wie ich Wissenschaft kommuniziere, muss ja doch einiges passieren. Mhm. Also du musst ja selber erstmal die Forschung durchdrungen haben, das ist ja mal die Grundvoraussetzung. Mhm. Und dann musst du es aber ja so formulieren können, dass es der Rezipient oder die Rezipientin auch irgendwie verstehen kann. Mhm. So, und da sind ja mehrere Filter, durch die man gehen muss. Wie hast du das für dich gelernt? Hast du da einen Kurs besucht? Hast du Coachings gehabt?
Ich habe das natürlich schon irgendwie gelernt, aber jetzt nicht irgendwie formal. Ich habe mehr oder weniger angefangen, das zu machen. Und es gab dann schon auch nochmal, das war auch eine super Vorbereitung auf den Podcast. Also ich arbeite eigentlich seit 2018 mit Deutschlandfunk Nova zusammen. Und also von diesem ersten Anruf damals, irgendwann im November 2018, bis heute, wir haben eine lange Beziehung und eine sehr gute Beziehung. Und ja, aber ich habe das halt irgendwann angefangen zu machen und dann, das wurde halt immer intensiver und dann irgendwann war es so, dass ich jeden Sonntag Sendezeit hatte. Und das war dann auch eine Phase, wo dann ich auch eine Kollegin hatte, mit der ich da zu diesem Zeitpunkt sehr eng, jetzt nicht mehr ganz so eng zusammengearbeitet habe. Und das war der Punkt, wo natürlich auch die Sachen dann geskriptet waren. Also ich habe die immer irgendwie für mich geskriptet, aber wo auch redigiert wurde. Und das war super für mich, weil ich dann Feedback bekommen habe auf meine Arbeit und anhand dessen einfach nochmal lernen konnte. Und jetzt im Podcast machen wir das natürlich ähnlich. Also auch da gibt es einen Redakteur. Grüße gehen raus an der Stelle. Der hilft uns, der unterstützt uns und der redigiert natürlich auch und würde auch auf sowas nochmal die Aufmerksamkeit lenken, wenn er jetzt das Gefühl hat, das ist nicht verständlich. Aber ich glaube auch mittlerweile bin ich recht sensibel dafür, was verständlich ist und was nicht und was eine Erklärung oder vielleicht auch eine Metapher oder ein Beispiel braucht und was nicht. Und das ist natürlich einfach eine Trainingssache und inwiefern man inwiefern man da eben dann auch bereit ist, diese Sensibilität zu entwickeln und dann eben auch sich auf diese Sprache, also eine andere Sprache, dann auch einzulassen, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, es bricht einen Zacken aus der Krone oder es wird halt ungenau. Das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Ja, und ich meine, mittlerweile sind es halt einfach irgendwie auch 6 Jahre Training und mich ärgert es immer so, wenn dann Leute kommen, so die dann sagen so, ja, ich würde dich gerne in meinen Podcast einladen und lass uns alles spontan machen. Du musst es doch gar nicht vorbereiten, du kannst es doch eh alles. Und ich denke mir so, hey, also sorry, aber die Tatsache, dass das für dich so klingt, als müsste ich das nicht vorbereiten, ist der Tatsache geschuldet, dass ich ja, das genau. sehr viele Jahre lang sehr gut vorbereitet habe. Und es ist meine Entscheidung, ob ich mich vorbereiten möchte oder bei euch habe ich gesagt, genau. wir können das gerne auch spontan machen, das ist ein längeres Gespräch, dann ist es für mich okay. Aber
wenn es halt 15, 20 Minuten sind, muss man ja auch auf den Punkt antworten.
Eben. Und wenn jemand vielleicht dann auch sogar anklingen lässt, dass er oder sie über Themen sprechen möchte, wo ich sagen muss, boah, also da haben wir halt auch keine Podcast-Folge bisher zugemacht, das muss ich selber auch erstmal recherchieren. Ja. Ja, dann ist es meine Entscheidung, wenn ich sage, ich möchte das gerne vorbereiten. Und ich muss sagen, ich bereite so gut wie jedes Interview vor. Wenn es jetzt so eben, wenn es so allgemein ist wie bei uns, dann sage ich halt vielleicht auch einfach mal, boah, das weiß ich jetzt gerade einfach halt nicht. Aber meistens kommen ja auch Interviewanfragen spezifisch. Richtig, ja. Und dann recherchiere ich da auch nochmal vorher. Also das ist ja auch mein Job. Und ich glaube auch.
Du willst ja keine Fake News verbreiten.
Nee, und es ist aber ja auch was, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. Und wo ich aber auch sagen muss, naja, wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen im Markenkontext vielleicht spricht, dann muss man sagen, ich hoffe, dass Menschen, die mich um ein Interview bitten, auch wissen, dass sie nachher Qualität kriegen und dass ich Studien zitiere. Und wer das nicht haben möchte, der fragt vielleicht auch nicht, es fällt mir auch okay.
Ich kenne natürlich die einschlägigen Datenbanken für Juristen. Gibt es sowas Äquivalentes auch in der Naturwissenschaft? Also, dass man
Google Scholar.
Google Scholar, okay.
Also ja, das ist, ich meine, also ich, bei vielen Dingen weiß ich natürlich dann, wo ich ansetzen muss oder ich weiß sogar schon die Publikationen oder so. Ist auch die ganzen Podcast-Folgen, 70 sind es, die wir vorbereitet haben, ist natürlich auch ein unglaublicher Wissensschatz, wo ich dann auch mal schnell reinschauen kann und sagen kann, ah, okay, das war so und so. Ja, aber sonst ist es Google Scholar.
Und da gibt es dann einen hier, Study Insomnia und dann kommen dann 10.000 Einträge. Genau.
Christine, du hast vorher erwähnt, wie diese Vielfältigkeit an Sachen, die du machst, du das sehr erfrischend und erfüllend findest. Haben deine verschiedenen Tätigkeitsfelder, also Forschung, Lehre, Therapie, nehmen wir ruhig auch, das ist jetzt eher vielleicht im Bereich Hobby, aber die Musik mit rein, findest du da auch einen gemeinsamen Nenner?
Ja, ich glaube, der Schlaf ist natürlich das Verbinden oder Schlaf und Chronobiologie ist das verbindende Thema meiner Tätigkeiten.
Gibt es da am Schlaf etwas, was dich besonders bewegt und dich dazu führt, dich sowohl also mit Menschen damit zu beschäftigen, wie können sie ihren Schlaf verbessern, zu erforschen, was steckt dahinter, es an die Öffentlichkeit zu kommunizieren?
Ja, ich glaube, der Schlaf ist das Pendant zum Wachsein. Und das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Und ich glaube, dass wir den Schlaf vielleicht manchmal sogar nicht genügend schätzen und was er für uns tut. Und ich finde es einfach faszinierend, diesen Teil, der ungefähr ein Drittel unseres Lebens umfasst, zu erforschen und aber auch darüber zu sprechen und mein Wissen zu teilen, vielleicht auch unter dem Aspekt, dass es ja ein Teil unseres Lebens ist, der uns in den meisten Fällen nicht zugänglich ist, der eben im Unbewussten passiert. Und empfinde dafür einfach eine Faszination, die ich aber auch gerne teile.
Es ist auch das, was du dann im Endeffekt bewegen möchtest in der Welt, sagen wir mal, dass wir einfach mehr über dieses Unbekannte wissen.
Ja, schon im Endeffekt, ja.
Wie bist du zum Cello gekommen?
Ja, irgendwie, ich habe auch die Blockflötenkarriere, die war nicht besonders lang, aber sie war vorhanden. Und dann habe ich, glaube ich, einfach so mit 8 oder ein bisschen jünger als 8, wahrscheinlich mit 7, ich habe gesagt, ja, ein großes Instrument spielen. Ein Papa spielt Cello. Und dann habe ich gesagt, ich will auch Cello spielen. Und damit war es dann irgendwie, war die Entscheidung gefallen.
ist auch ein sehr schönes Instrument, nicht? Also gerade als
Streichinstrument natürlich.
Ja, absolut. Ich meine, gerade als Bariton finde ich, ist das Cello, ja, ist schon sehr schön. Ich hatte nicht diese Blockflötenkarriere, wie viele
andere. Ich auch nicht.
Ja.
Glaube ich.
Das war verpasst.
Ich habe sie dann später für mich entdeckt. Okay, wir haben gesprochen über deine Forschungskarriere. Wir haben ein bisschen gesprochen über die Musik. Vielleicht bleiben wir noch einen Moment bei der Musik. Du engagierst dich ja auch ehrenamtlich hier im Orchester.
Aber ich bin jetzt aus dem Vorstand.
Du bist jetzt aus dem Vorstand raus.
Ja, nach 4,5 Jahren.
Aber du bleibst im Orchester.
Ja.
Was macht das mit dir, mit deinem physisch-emotionalen Sein, im Orchester zu spielen?
Also vielleicht sollte ich noch sagen, ich bin jetzt nicht aus dem Vorstand ausgetreten, weil da irgendwas vorgefallen ist. Sondern ich glaube, gerade im Uniorchester ist es einfach wichtig, dass auch immer wieder der Staffelstab übergeben wird. Und ich glaube, es war jetzt an der Zeit, einfach mal zu frischen Wind.
Politischen Parteien ähnlich.
Ja, genau. Ich glaube, es ist für mich einfach ein total wichtiger Ausgleich. Und ich habe damals eben dann 2013 nach Salzburg gewechselt und dann 2019 nach Basel. Und es ist halt so, auch wenn man aus beruflichen Gründen dann den Ort wechselt, dann ist es nicht unbedingt immer super einfach, auch dann Kontakte zu knüpfen, Anschluss zu finden. Man ist irgendwie in seinem Arbeitskontext, aber vielleicht will man jetzt auch nicht nur Freundschaften mit den Arbeitskolleginnen und Kollegen haben. Und ich habe das schon damals in Salzburg so erlebt, aber jetzt auch in Basel vielleicht sogar noch mehr, dass mir das Orchester einfach wahnsinnig viel dabei geholfen hat, anzukommen. Und ich hatte sofort irgendwie Kontakte zu Menschen, mit denen ich mich gut verstanden habe, mit denen man irgendwie auf einer Ebene war, wo sich auch gute Freundschaften entwickelt haben. Und das, also eigentlich so diesen sozialen Aspekt der Musik, das schätze ich total. Und vielleicht auch so in Anlehnung dazu, was ich einfach ganz, ganz arg genieße, ist, ich habe oft das Gefühl im Job, wir haben total viel Verantwortung. Wir müssen immer schauen, dass alles richtig ist. Wir dürfen keine Fehler machen, sollen immer alles möglichst gut machen. Und also alles und möglichst gut. So. Wir sind Forschende, haben häufig das Gefühl, wir müssen auch, also ich genieße das auch, aber so die eierlegende Wollmilchsau sein. Und ja, und im Orchester, also ich spiele da nicht am ersten Pult und ich will das auch gar nicht. Und da gibt es Leute, die spielen viel besser als ich. Und das ist total okay. Aber ich kann in dieser Musik dann einfach in der Cellogruppe oder auch im Orchester aufgehen. Und ich bin Teil des Ganzen und wir erschaffen zusammen etwas, was mehr als die Summe der Einzelteile ist. Und das genieße ich total.
Das ist in der Forschung nicht so.
Ich glaube, nee. Also,
mehr Einzelkämpfer.
Nein, man arbeitet natürlich schon immer in einem Team zusammen. Mhm. Aber es ist nie so das Gefühl, dass man da völlig sich fallen lassen kann, sondern es ist nun mal einfach so, wenn man langfristig in der Forschung bleiben möchte, dann muss man eigentlich auf eine Professur hinarbeiten. Und Professur bedeutet, dass man besser ist als die anderen. Und ich habe wunderbare Freundschaften in der Forschung und ich glaube auch, dass sich vielleicht auch gerade unter Frauen, aber auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, dass sich das auch etwas wandelt, dass man wirklich auch so dieses Gemeinsame mehr betont und dann nicht immer nur Neid am Start ist und ich muss besser sein als du, sondern dass es wirklich auch da um Freundschaft und Gemeinsames geht. Aber trotzdem ist es im Endeffekt, kriegt einfach nur eine Person diese Professur. Und deshalb muss man einen unheimlich hohen Leistungsanspruch haben und man muss im Zweifelsfall auch die Freizeit oder vielleicht auch mal sogar die eigene Gesundheit weniger hoch priorisieren als dann in dem Moment die Forschung. Also das, klar, das ist auch eine bewusste Entscheidung, sich in diese Situation zu begeben. Und ich kann das total verstehen, wenn das Menschen nicht machen, aber ich habe für mich diese Entscheidung immer wieder getroffen, dass ich das möchte. Und aber die Leichtigkeit geht dadurch natürlich auch verloren. Also das ist jetzt eben, ich habe 2 große Forschungsprojekte im Januar eingereicht. Wenn die nicht durchgehen, mein Vertrag endet im März 26. Und wenn die nicht durchgehen, dann könnte es passieren, dass ich nicht weiter in der Forschung tätig sein kann. Weil dann ist einfach kein Geld mehr da. Meine Stelle gibt es dann nicht mehr. Und das ist natürlich schon ein enormer Druck, unter dem man steht und den man auch immer wieder aushalten muss. Und ich glaube auch so diese Phase des Antragsschreibens ist nicht nur, wenn man halt auf eine Deadline hinarbeitet, anstrengend, sondern man hat einfach Tag für Tag dieses Damoklesschwert vor Augen, das über einem hängt. Und das muss man wollen und das muss man aushalten können. Und ich kann jeden verstehen, der es nicht macht. Aber gerade deshalb genieße ich vielleicht dann so das Orchester, wo ich dann einfach mich fallen lassen kann. Und wenn ich mal einen falschen Ton spiele, dann ist es eigentlich auch egal. Dann riskiere ich vielleicht mal einen bösen Blick der Dirigentin. Kann ich auch verstehen. Aber beim nächsten Mal habe ich dann auch eine Chance, es wieder richtig zu machen. Und bei 9 oder 10 Celli fällt vielleicht dieser falsche Ton gar nicht auf.
Ist dieses Damoklesschwert, von dem du gerade gesprochen hast, und auch dieses Ziel, eine Professur zu bekommen, damit du dann, wenn ich es richtig verstehe, auch weiter forschen kannst, ist, wie ich raushöre, ein Stressfaktor natürlich, aber es ist auch ein Antrieb gewissermaßen, umso mehr zu forschen und immer wieder da neue Projekte einzureichen.
Natürlich ist es auch ein Antrieb. Ich glaube aber trotzdem, dass um Forschung zu machen, also es ist ja nicht so, ich führe ja nicht irgendwelche Aufträge aus, sondern es sind halt die Ideen, die ich habe, die mich auch wirklich interessieren. Das heißt, so ein intrinsisches, eine starke intrinsische Motivation ist sowieso da. Und da muss sagen, ich reagiere jetzt fast, also nicht allergisch auf dich, aber so diese Frage, denn gerade von älteren Fachkolleginnen und Kollegen hört man dann häufig immer wieder, gerade im Zuge der Diskussion, sollte es mehr Dauerstellen vor Forschung geben, sollte es eben auch eine festere oder stärkere Mittelschicht geben, sodass eben nicht alle irgendwie danach streben, auf eine der wenigen Professuren zu kommen, hört man häufig dieses Argument, naja, aber diese Unsicherheit, diese ständige Unsicherheit und dieses ständige Bewerben auf Drittmittel, um die eigene Stelle zu sichern, das würde ja auch motivieren. Als wären wir sonst nicht motiviert.
So. Also bei Künstlern manchmal.
Also ich meine, sorry, aber in einem Unternehmen funktioniert das ja auch mit dauerhaften Stellen und da sind ja auch nicht alle unmotiviert. Also das ist so irgendwie dann den akademischen Mittelbau, wie man so schön sagt, so darzustellen, als bräuchten wir immer die Karotte vor der Nase, weil sonst bewegen wir nichts und sonst leisten wir nichts, da reagiere ich einfach allergisch.
Also ich meine, ein banaler Vergleich dazu, aber mir sagte die Jury in meinem Bachelor-Rezital, ja, wir geben dir keine 6, sondern eine 5,9, damit du für den Master noch motiviert bleibst.
Ja, genau.
Als würde das nicht genau das Gegenteil mit einem machen in dem Moment, wo man sich denkt, ja, ich bin noch motiviert, was wollt ihr denn von mir? Und ich studiere doch weiter, ich gehe ja nicht.
Ja, und ich meine, was wir in der Forschung dadurch natürlich riskieren, ist, dass Leute, die eben diesen Druck nicht aushalten und dem nicht standhalten, die aber trotzdem sehr, sehr gute Forschende wären und vielleicht große Dinge bewegen könnten, dass wir gerade zum Beispiel Frauen, die eben das Gefühl haben, ich kann nicht Familie und eine Professur oder das Streben nach einer Professur, weil die kommt ja häufig erst, wenn die Familienplanungsphase ja abgeschlossen ist. Also, ich weiß nicht, Anfang 40 werden die meisten berufen auf eine Professur. Eben, also diese Menschen, die verlieren wir auf dem Weg. Wo man aber vielleicht auch sieht, dass auch dieses akademische System natürlich von einer patriarchalen Struktur ausgeht. Also man geht davon aus, dass es keine Phasen so in der, wie es so schön heißt, Qualifikationsphase, wir müssen immer qualifizieren. Der wissenschaftliche Nachwuchs, der ist auch teilweise 38, ist auch spannend. Aber dass es in dieser Qualifikationsphase, beziehungsweise zwischen Doktorat und Professur, dass da eigentlich kein Platz ist für Zeiten, wo man Familienarbeit hat, wo man Kinder erzieht. Das sind die Zeiten, in denen ziehen dann männliche Kollegen, wo vielleicht auch die Frau traditionell den Rücken frei hält, an einem vorbei. Und da muss ich schon sagen, ich glaube, da muss sich einfach im System was ändern, weil momentan ist es halt einfach ein Survival of the Fittest.
Siehst du da irgendwelche Möglichkeiten, wie sich diese festgefahrenen Strukturen ändern könnten? Hat ja auch viel mit Mentalität zu tun.
Ja, also ich glaube, vielleicht auch gerade in der Psychologie, dass das Bewusstsein, dass wir da einen Änderungsbedarf haben, dass das schon da ist und durchsickert und mittlerweile auch mehr Frauen auf Professuren berufen werden. Klar, die sind dann häufig noch auf Juniorprofessuren, die auch noch nicht entfristet sind, sondern noch in so einem Tenure-Track-Verfahren, also die müssen sich auch noch qualifizieren. Mhm. Aber da sehen wir schon, dass die häufiger auch durch Frauen besetzt sind. Es gibt ja in den Kommissionen dann natürlich auch Frauenbeauftragte. Ja, aber das ist, glaube ich, es ist auch ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Es ist auch die Frage, wie finanzieren wir Forschung? Also geben wir den Unis mehr Geld, damit sie auch Dauerstellen schaffen können? Oder machen wir es kompetitiv, indem wir viele Gelder, die für Forschung da sind, als Drittmittel vergeben, auf die man sich dann bewerben muss mit Projekten? Das sind, glaube ich, alles Fragen, die da mit reinspielen. Und ich hoffe doch, dass sich da auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten was ändern wird. Aber es ist sicher eine Aufgabe für die gesamte akademische Community, das eben auch zu verändern, weil es so vielschichtig ist.
Wenn zu euch jemand ins Schlaflabor kommt, ja, kannst du uns schildern, was diese Person dort erwartet bei euch? Ja. Und wie so eine Nacht im Schlaflabor abläuft?
Ja. Also wir haben ja eben ein klinisches Schlaflabor und unser Forschungsschlaflabor, aber ich glaube, der Ablauf, der ist gar nicht so unähnlich. Außer dass man im Forschungsschlaflabor noch mehr Tests hat. Also prinzipiell, die Person kommt erstmal und dann, wenn es eine Studie ist, dann muss man natürlich irgendwie Ethikdokumente machen und so. Und dann verkabeln wir die Person. Also wir bringen eben Elektroden am Kopf an, auf der Kopfhaut und im Gesicht und vielleicht auch noch am Kinn und an den Beinen. Und dann gibt es noch ein paar andere Messsensoren, wo man die Atmung dann misst, also Atembewegungen am Brustkorb oder auch den Atemfluss in der Nase. Und dann hoffen wir, dass die Person sich wohlfühlt und es ihr gut geht. Und dann würde die zu ihrer gewohnten Bettzeit auch ins Bett gehen. Genau, haben natürlich nur Einzelzimmer, das ist auch immer eine Frage. Und wir haben natürlich auch bequeme Betten, denn das Ziel ist wirklich, dass die Person auch in dieser Nacht so gut schläft wie möglich. Mhm. In Studien ist es noch wichtiger. Mhm. Da ist es sogar so, dass die Personen erstmal für so eine Gewöhnungsnacht kommen und erst dann ab der zweiten Nacht im Schlaflabor erheben wir überhaupt Daten, die wir dann in der Studie verwenden, weil es gibt so einen Erste-Nacht-Effekt. Mhm. Man schläft nicht so gut, auch diese ganzen Kabel und man muss sich daran gewöhnen. Genau, und diese Effekte wollen wir natürlich nicht mit drin haben. Wir wollen wirklich, dass die Personen so gut schlafen wie möglich. Möglichst wie zu Hause. Mhm. Genau. Und dann schläft man und währenddessen laufen die Messungen, aber man ist da eigentlich, sage ich mal, nicht unbeobachtet, denn das ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt. Also im klinischen Schlaflabor wird sogar aufgezeichnet, das Video bei uns im Forschungsschlaflabor. Wir haben zwar Kameras, um einfach mal, es ist mehr so, dass man sagt, die eine Elektrode ist gerade schlecht. Ah ja, ich sehe auch, der Proband liegt hier irgendwie auf der linken Seite. Dann ist das die Erklärung dafür, dass die nicht gut ist. Aber da schaut auch nicht dauerhaft jemand drauf. Weil im Forschungsschlaflabor sind junge, gesunde Probandinnen und Probanden. Okay. Genau. Und dann wird man am Morgen 8 Stunden später geweckt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die es im klinischen Schlaflabor machen, ob man dann einfach aufstehen darf, wenn man möchte, wenn man wach ist. Oder ob die auch wecken. Also im Forschungsschlaflabor wecken wir. 8 Stunden später, auf die Minute.
Mit Frühstück.
Genau, mit Frühstück. Dann gibt es Tee, Frühstück. Dann je nachdem kommen eben noch Messungen. Manchmal geht es auch den ganzen Tag über dann mit bestimmten Dingen noch weiter. Ja, und dann irgendwann gehen die Probanden wieder nach Hause.
Ist man da in der Nutzung von Handy, vom Bücherlesen, keine Ahnung, ist man da eingeschränkt?
Also da uns in unseren Studien häufig der Einfluss von Licht auf den Schlaf interessiert, ist man eingeschränkt bei allem, was Displays beinhaltet. Mhm. Also wir haben zwar noch ganz alte Gameboys, mit so einem nicht leuchtenden Display, aber ja, in den Studien ist es häufig so, wenn die mehr als eine Nacht dauern oder einen Abend und eine Nacht, zum Beispiel noch am Tag, dann gibt es so eine soziale Stunde, wo sie dann eine Stunde am Mittag mit so einer blaulichtfilternden Brille auch das Smartphone benutzen dürfen. Ansonsten gibt es keine Bildschirme, weil wir da den Einfluss einfach kontrollieren müssen. Bücher, kein Problem. Wir hatten auch schon eine Geigerin und ich glaube auch eine Sängerin, die haben dann geübt.
Oh,
auch kein Problem. Ja.
Und müssen dann die Probandinnen und Probanden, das läuft ja manchmal dann über mehrere Wochen, diese Studie oder Monate, müssen die dann ein Schlaftagebuch führen?
Mhm, genau, also in den Studien, ja, da wird ein Schlaftagebuch geführt. Das dient einfach ein bisschen ja zur Kontrolle der Schlafqualität, aber auch die müssen sich meistens an einen festen Schlafwachrhythmus halten. Also eben eine bestimmte Uhrzeit ins Bett gehen, ein bisschen Spielraum haben sie, plus minus 30 Minuten. und das Schlaftagebuch erlaubt uns eben dann nachzuvollziehen, ob es irgendwelche Besonderheiten gab, ob sie vielleicht eine Nacht besonders schlecht geschlafen haben oder aber auch, ob sie sich an den Schlafwachrhythmus gehalten haben. Ja?
Weil das kann ja dann durchaus die Ergebnisse der Studie beeinflussen, ja, nicht?
Genau, genau.
Habt ihr am Zentrum für Chronobiologie langfristige Ziele?
Also jedes Forschungsprojekt an sich hat eben ein Ziel. Und wir haben, also wir sind ja auch unterschiedliche Forschende. Es gibt ja nicht nur meine Projekte, sondern auch andere Kolleginnen und Kollegen haben Projekte. Also meine eine Kollegin forscht zum Beispiel zum Einfluss von Koffein auf den Schlaf, eher bei Jugendlichen. Es gab ja auch in der Vergangenheit Studien, es war ein größeres Projekt auch mit dem Swiss TPH hier in Basel zusammen, wo es um den Einfluss von Lärm ging. Aber wir haben jetzt keine übergeordnete Strategie, wo dann auch vielleicht irgendjemand sagt, also dein Forschungsprojekt, was du jetzt da einreichst, muss aber auch zu unserer Strategie passen. Mhm. Also das ist Forschungsfreiheit, dass man da auch eben das machen darf.
Und ist das üblich so an Institutionen, dass jede Forscherin, jeder Forscher im Rahmen sein Ding machen kann?
Ja, das muss sogar ein Stück weit so sein, weil wir uns ja nur so auch ein eigenes Forschungsportfolio aufbauen können und eben eine eigene Linie entwickeln können. Und es gibt zum Beispiel auch Projektantragsformate beim Schweizer Nationalfonds. Da ist explizit gefordert, dass man sich abgrenzt von den Themen des Forschungsgruppenleiters. Also man muss was Eigenes machen. Denn eben, es darf nicht so sein, dass ich quasi nur die Ausführende bin, sondern ich muss wirklich eigene Ideen haben.
Was würdest du jungen Nachwuchsschlafforscherinnen und Schlafforschern mit auf den Weg geben?
Also gerade wenn ich an Doktorandinnen und Doktoranden so denke, dass sie diese Zeit einfach auch genießen können und diese Freiheit, die man hat, und dass sie diese Freiheit eben in der Ausgestaltung des Forschungsprojekts nutzen können und schätzen können. Denn auch wenn unsere Studien dann irgendwann natürlich stehen und dann kann man die auch nicht mehr verändern, gibt es trotzdem ganz viel Spielraum für eigene Entwicklungen, für eigene Ideen, ob das jetzt auf methodischer Seite ist oder wie auch immer. Und dass sie einfach auch diese Freiheit schätzen und nutzen, weil ich glaube, die bekommt man wahrscheinlich fast nie so wieder. Vor allem nicht in dieser unbeschwerten Form, weil nachher wird es immer darum gehen, dann die eigene Stelle zu sichern. Und insofern, diese 3-4 Jahre des Doktorats sind noch eine relativ unbeschwerte Zeit.
Hast du deine Doktoratszeit genossen?
Ja, sehr. Also ich hatte eine richtig tolle Zeit. Es war sicher auch eben das Labor in Salzburg und die Betreuung, die ich hatte. Aber ich blicke wirklich rundum positiv auf diese Doktoratszeit zurück. Und ich meine, sonst hätte ich auch nicht weitergemacht.
Ich habe noch eine Frage zur Wissenschaftskommunikation. Mhm. Wir kennen ja, glaube ich, alle dieses Buch von Matthew Walker, Why We Sleep, wo auch vielleicht auch, nur um damit Werbung zu machen, dieser Satz fiel, wir müssen 8 Stunden schlafen und Schlaf kann man nicht nachholen und sowas. Also ich erinnere mich auch an seinen Podcast. Eben, gibt es noch Luft nach oben, was die Vermittlung an die allgemeine Bevölkerung angeht von schlafrelevanten Themen? Also wissen wir zu wenig oder werden wir mit zu viel Informationen zum Schlaf und zur Gesundheit im Allgemeinen konfrontiert, sodass uns dann nicht mehr klar ist, was stimmt jetzt, was stimmt nicht, wem sollen wir glauben? Gibt es absolute Wahrheiten, wie zum Beispiel Schlaf kann man gar nicht nachholen, es müssen 8 Stunden sein oder muss man auch lernen, das alles zu relativieren?
Also ich muss immer sagen, ich habe dieses Buch nicht gelesen, weil es wäre für mich jetzt nicht so, also vielleicht vom Wissen her. Wahrscheinlich würde ich schon neue Dinge lernen, aber es hat mich jetzt nicht so gereizt, dass ich dachte, ich muss es lesen. Aber ich glaube, es ist ein Buch, was ganz, ganz viele Leute kennen. Und Jetzt mal aus einer Schlafforschungsperspektive ist es ja toll, dass es so ein Bestseller ist, weil Menschen dann beginnen, sich eben mit ihrem Schlaf auseinanderzusetzen. Und auch, ihr habt vorher nach den Schlaftrackern gefragt und ich habe jein, sind die wichtig oder vertrauenswürdig oder so. Und ich glaube auch da, solange man einen gesunden Umgang mit den Schlaftrackern hat, steht ja im Vordergrund, dass sie einem einfach Einblicke in etwas gewähren, in das man sonst keinen Einblick hat. Ja. Und sie erlauben, darüber ins Gespräch zu kommen und sie erlauben einen Vergleich unter Menschen. Und damit machen sie eben etwas, was uns nicht bewusst ist, zum Gesprächsthema. Und das ist etwas, das lässt schlafforschenden Herzen natürlich höher schlagen, weil damit erkennen Menschen hoffentlich die Wichtigkeit von Schlaf. Ich glaube natürlich, aber das ist überhaupt in unserer Welt, in der wir heute mit ganz vielen Informationen konfrontiert sind und uns immer wieder fragen müssen, welchen Expertinnen und Experten, manchmal vielleicht auch selbsternannten Expertinnen und Experten, vertraue ich. Das ist eine Frage der Medienkompetenz. Und das ist manchmal wirklich auch nicht leicht. Generell glaube ich, Matthew Walker ist ein Professor, der weiß schon, was er sagt, auch wenn ich weiß, dass das Buch teilweise auch kritisiert worden ist. Und sicher, so etwas wie jeder Mensch muss 8 Stunden schlafen und man kann Schlaf nicht nachholen, das würde ich sagen, das kann man diskutieren. Ja, und ich glaube, aber in der Wissenschaftskommunikation ist es letztlich so, dass jeder und jede für sich auch einen Stil finden muss. So wie ich Wissenschaftskommunikation mache, macht es vielleicht nicht jeder. Es muss ja auch nicht jeder so machen. Aber ich habe bestimmte Prinzipien, denen ich folge. Und Authentizität ist ein Prinzip von mir, aber auch absolute Wissenschaftlichkeit. Und eben das, ich recherchiere auch immer. Ich möchte, dass Menschen wissenschaftlich valide Informationen erhalten. Ich formuliere auch, wenn es Unsicherheiten um Befunde gibt. Ich glaube auch, dass auch diese Unsicherheitstoleranz, wir haben das alle in der Corona-Pandemie auch gehört, wo dann Menschen gesagt haben, ja, wer sagt heute das und morgen das? Ja, aber so ist Forschung. Forschung ist die Annäherung an eine Wahrheit. Aber wir haben keinen Wahrheitsanspruch, der für immer gültig ist. Vorher gesagt, bei CBD, das kann sein, dass da in 2-3 Jahren eine Studie rauskommt, die das Feld nochmal auf den Kopf stellt. Und das ist gut so. Und das bedeutet aber auch, dass ich, wenn ich Wissenschaft kommuniziere, immer eben schauen muss, dass ich das, was zu einem gegebenen Zeitpunkt der aktuelle Wissensstand ist, dass ich das kommuniziere und dass ich aber auch Unsicherheiten kommuniziere, die mit diesen Befunden einhergehen. Also ein Beispiel ist auch immer, manchmal liest man dann, wenn ich auch irgendwie Interviews freigebe oder so, dann liest man manchmal sowas wie, Studien haben bewiesen. Und das ist, dann denke ich mir, nein, wir beweisen nichts. In der Statistik ist es so, dass wir einen Befund danach bewerten, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich es ist, dass dieses Ergebnis durch Zufall entstanden ist. Und allein das bedeutet, wir können nie mit absoluter Sicherheit sagen, ob etwas wahr oder falsch ist. Wir können nichts beweisen. Das macht Wissenschaft nicht. Und deshalb, glaube ich, ist es auch wichtig, eben Menschen auch zuzutrauen, dass sie mit dieser Unsicherheit umgehen können. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit das, was man ein Aspekt, den man auch so unter Scientific Literacy subsumieren würde. Also ein allgemeines Verständnis von Wissenschaft und wie Wissenschaft einzuordnen ist. Ja, und das sind meine Prinzipien in der Wissenschaftskommunikation. Und weil ich glaube, dass das gute Wissenschaftskommunikation ist, aber das ist für mich auch völlig okay, wenn jemand anders das für sich anders sieht.
Also was mir sehr gefallen hat auch an den Podcasts auch von dir, ist eben, dass es du nie mit so Wahrheiten oder so, sondern hast Studienlage dargelegt und dann quasi Einschätzungen oder Empfehlungen, aber nichts mit dem Anspruch, dass das zu 100% immer für alle stimmt.
Und ich bin auch einfach keine Freundin plakativer Aussagen. Ja, genau. Also das ist vielleicht auch Typsache, mache ich einfach nicht gern. Ich mache auch nicht gern Vorgaben, sondern ich finde einfach, wir sind alle erwachsene, mündige Menschen, wir können für uns selbst entscheiden. Und wenn ich eine Empfehlung aufgrund des Stands der Wissenschaft abgebe, und jemand probiert es aus und sagt, stimmt, aber sie hat recht. Da hat es einen viel nachhaltigeren Effekt, als wenn ich sage, du musst aber. Und genauso wenig wie Wissenschaft einen Absolutheitsanspruch hat oder den Anspruch, wahr zu sein, genauso wenig habe ich den Anspruch, dass ich Menschen sagen kann, was für sie das Beste ist.
Der Begriff der Wahrheit, der ein großer Begriff ist, aber das nehme ich wahr, dass sieht man und hört man auch in Gesprächen, in anderen Podcasts, der immer subjektiver wird, also als Bedeutung subjektiviert wird. Das heißt, ich denke, mein Empfinden ist das, was wahr ist, anstatt dass ich schaue, was sind eigentlich objektivierbare Maßstäbe, die dazu führen können, dass ich sage, okay, das könnte sich einer gewissen Wahrheit annähern oder eben nicht. Dass das doch insbesondere seit Covid immer mehr Überhand nimmt, sodass also renommierte Forscherinnen und Forscher, also sei es die Klimaforschung, sei es auch in der Medizin, dass deren Aussagen in Frage gestellt werden von einer bestimmten Gruppe der Bevölkerung. Damit bist du jetzt vielleicht als Schlafforscherin weniger konfrontiert. Aber das ist eine Tendenz, die uns, glaube ich, Sorge bereiten muss, wenn wir uns nicht mehr darauf einigen können, dass diejenigen, die Experten sind in einem bestimmten Gebiet und sicherlich unterschiedliche Auffassungen haben, je nachdem auch, welche Studienlage sie zitieren oder kennen.
Oder wie man Befunde interpretiert.
Richtig.
Und gewichtet.
Ja. Aber wenn wir uns nicht mehr darauf einigen können, okay, wir haben da Experten, die kennen sich damit aus, die werden uns eine Einordnung geben und dann können wir darüber sprechen. Dann, glaube ich, haben wir als Gesellschaft ein großes Problem. Und wie siehst du deine Rolle dort als Wissenschaftskommunikatorin, dass du dem auch wie ein bisschen entgegenwirken kannst, auf eine sehr konstruktive und positive Art und Weise?
Ich glaube, ein ganz wichtiges Stichwort ist hier auch Vertrauen. Also Vertrauen in Forscherinnen und Forscher als Expertinnen und Experten. Und also man hat verschiedene Faktoren auch identifiziert, wie Vertrauen in Forschung, und da muss man sagen, das hat zum Glück in der Pandemie nicht so stark gelitten, wie man manchmal auch den Eindruck hat. Aber das ist zum Beispiel, ich habe gar nur den englischen Begriff, Wohlwollen, Benevolence, dass es geht um etwas Gutes. Es geht darum, für die Menschheit etwas Gutes zu schaffen. Aber sicher eben auch die Expertise. Also ich vertraue vielleicht auch Expertinnen und Experten, die von einer renommierten Forschungsinstitution kommen, mehr als, ich mache es mal plakativ, als jemand, der sagt, ja, ich bin auch Schlafexperte, weil ich habe auch schon mal schlecht geschlafen. Ja. Heißt nicht, dass diese Person nicht auch einen wertvollen Beitrag zum Diskurs leisten kann, aber die objektivierbaren Kriterien der Expertise sind vielleicht nicht so offensichtlich. Und natürlich auch die Unabhängigkeit der Forschung, da wird jetzt auch wieder verstärkt darüber diskutiert. Eben, dass wir nicht irgendwelche Interessen von irgendjemand anderem vertreten, sondern dass Forschungsergebnisse unabhängig und unbeeinflussbar sind und dass natürlich auch alle Forschungsergebnisse und auch Forschungsergebnisse, die vielleicht nicht unseren Hypothesen entsprechen, dass die trotzdem auch publiziert werden. Und ja, also da wird immer so plakativ dann gesagt, oder in der Corona-Pandemie war das häufig so, ja, aber die Pharmabranche. So. Ja, aber also wenn man mal versteht, wie auch Studienfinanzierung stattfindet und dass es auch in der Pharmabranche sehr gute Studien gibt, die sich an hohen ethischen Standards orientieren und orientieren müssen, weil so sind natürlich auch die Regulatorien der Gesetzgebung, dann wird manchmal offenbarer, dass eben auch diese Forschung unabhängig sein kann. Und ich glaube, was da an dem Punkt einfach wichtig ist, dass man nicht nur Forschungsergebnisse kommuniziert, sondern dass man auch kommuniziert, wie eben Forschung funktioniert. Und dass man vielleicht ja auch manchmal ganz offen damit umgeht, auch gegenüber Laien und Laien, zum Beispiel was Forschungsfinanzierung anbelangt. Also wir müssen in unseren Publikationen, gibt es immer am Ende einen Absatz, wo wir irgendwelche Interessenskonflikte offenlegen müssen. Und da muss ich sagen, also ich glaube, vielleicht jetzt auch im Thema Schlaf gibt es gar nicht so viele Interessenskonflikte. aber trotzdem geben wir dort eine Liste von potenziellen Interessenskonflikten an. Wir legen unsere Quellen, unsere Finanzierungsquellen offen, damit jede Person selbst für sich beurteilen kann, glaube ich, dass diese Forschung unabhängig ist.
Na gut, man könnte ja durchaus als Beispiel, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, sagen, also die Alkohollobby ist ja sehr groß. Mhm. Und stell dir vor, ihr macht eine Forschung und sagt, also 3 Liter Bier am Abend zu trinken, wirkt sich positiv auf die Schlafqualität aus. Und dann würde sich herausstellen, ihr wurdet mitfinanziert vom Deutschen Brauereiverband. Mhm. Dann wäre das sicherlich ein Interessenkonflikt.
Das wäre ein potenzieller Interessenkonflikt, aber da gäbe es ja auch einen Vertrag über diese Forschung. Mhm. Denn das wäre potenziell eine Auftragsleistung. Und in diesem Vertrag würden wir uns zusichern lassen, dass die Ergebnisse unabhängig vom Ergebnis publiziert werden dürfen. Mhm.
Mhm. Apropos Forschung und Hypothesen. Mhm. Gehst du als Forscherin, also ich nehme an, du hast eben formulierst gewisse Hypothesen, aber wie schwierig ist es dann oder fällt es dir leicht oder schwer, dich von gewissen Erwartungen dann zu lösen? Oder gehst du dann doch komplett blanko in diese Forschung?
Also natürlich, Hypothesen gibt es und Hypothesen muss es geben. Und es geht ja auch so weit, dass wir, bevor wir die Studie überhaupt starten, schon unsere Hypothesen präregistrieren, nennt man das dann. Mhm. Das heißt, wir sagen schon vor, wir überhaupt irgendwie einen Probanden einschließen, was unsere Hypothesen sind, damit wir sie eben nachher nicht mehr verändern können. Mhm. Also das trägt auch eben zur Transparenz bei. Und ja, also natürlich hat man das, wenn man dann keine hypothesenkonformen Ergebnisse findet, dann ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht. Vielleicht hat man es aber auch erwartet. Mhm. Gibt es ja auch. Also wenn sich zum Beispiel eine Hypothese aus der Literatur ergibt und man das eigentlich gar nicht so richtig glaubt, hatte ich auch schon. Ja, und dann gibt es nachher vielleicht auch so ein kurzes Enttäuschungsmoment, aber das ist halt deal with it. Mhm. Das ist Teil des Spiels. Und es ist ja auch, also mittlerweile muss man auch sagen, es ist zum Beispiel auch so, dass sich sehr viel leichter, der Begriff ist eigentlich total doof, aber Nullergebnisse publizieren lassen. Nullergebnis bedeutet im Endeffekt einfach irgendwie, wenn ich habe einen Unterschied zwischen 2 Gruppen erwartet und es gibt keinen Unterschied. Und die Tendenz ist immer zu sagen, ja, das ist ja langweilig. Und es war wirklich lange Zeit so, dass da ganz viel Forschung einfach in der Schublade verschwunden ist.
Aber es ist eigentlich wichtig zu wissen.
Ja, total. Ja. Vor allem, sonst machst du das Experiment nochmal und gibst dafür auch Geld aus und du weißt gar nicht, dass ich das schon gemacht habe und nichts gefunden habe. Und du machst es und findest auch wieder nichts und denkst, ja, das ist ja doof. So. Deshalb ist es total wichtig und es wird aber auch leichter. Also man kann heute auch wirklich diese Ergebnisse, wo in Anführungszeichen nichts rauskommt, es kommt natürlich immer was raus, aber vielleicht nicht, dass es einen Unterschied gibt. Das kann man heute auch leichter publizieren.
Und ist auch übrigens immer wichtig, gerade auch für Patente zum Beispiel, ne, weil alles, was sozusagen in den Stand der Forschung fällt und schon mal irgendwo patentiert wurde, ist dann eben nicht mehr patentierbar. Und wenn natürlich solche Sachen früher nicht in den Forschungsstand hineingegeben wurden durch Publikationen, dann, das ist jetzt einfach nur ein Anschlussgedanke, den ich hatte, der jetzt aber weiter nicht relevant ist. Okay.
Wird man beim Forschen eigentlich mit der Zeit sozusagen immer besser? Also ich mache jetzt gerade einen etwas vielleicht weit hergeholten Vergleich zum Üben. Weil auch beim Üben ist es ja nicht immer beglückend. Also wenn wir jetzt auf die Forschung zurückkommen, auf meine vorherige Frage, dass auch mal diese Nullergebnisse oder kommen können oder dass die Hypothese eben nicht bestätigt wird. Aber man hat ja dann trotzdem was davon, wenn man einfach in diesem Prozess bleibt. Gibt es da eine Gemeinsamkeit zum Forschen?
Ja, ich glaube schon. Also man hat natürlich mehr Expertise, auch was die Forschungsmethodik anbelangt und auch vielleicht mehr Sicherheit. Und man hat vielleicht auch, ja, auch da selbst, auch als Forschende, eine größere Unsicherheitstoleranz. Oder so, dass wir manchmal halt auch nicht wissen, ob die Entscheidung, die wir jetzt treffen, die beste ist. Aber wir müssen halt eine Entscheidung treffen. Und wir können diese Entscheidung, ob das jetzt für eine statistische Auswertung ist, ob das die Formulierung einer Hypothese ist, wir können uns eben nur aufgrund der verfügbaren Informationen zu diesem Zeitpunkt für eine Hypothese entscheiden und eine bestmöglich informierte Entscheidung treffen. Aber es besteht die Möglichkeit, dass wir irgendwann später merken, es war doch nicht die beste, aber es ist auch nicht unkorrigierbar. Also selbst wenn man irgendwie sowas präregistriert, also wenn man sagt, das sind meine Hypothesen und so werde ich auswerten und man merkt nachher, oh, das funktioniert so gar nicht. Mein statistischer Test, es geht nicht, ich muss da was anders machen. dann kann man das ja immer noch ändern. Man muss nur, wenn man es präregistriert hat, und das ist, finde ich, was total wichtig ist, im Sinne der Transparenz muss man einfach nachher sagen, ich habe mich vertan. Mhm. Ich muss es anders machen. Ich wollte es so machen, es hat nicht funktioniert aus den und den Gründen. Ich mache es jetzt anders. Mhm. Aber was halt dann nicht geht, und das finde ich ist total wichtig, ich kann nachher nicht sagen, ach ja, das habe ich mir schon immer so gedacht. So im Extremfall, und das ist manchmal, liest man Publikationen und da ist man sich sehr, sehr sicher, dass diese Hypothese, die sie in dieser Studie bestätigt haben, so nicht vor Beginn der Studie da war. Sondern da hat dann jemand in die Daten geschaut und in die Ergebnisse und dann hat man anhand der Ergebnisse eine Hypothese gestrickt. Und das ist aber nicht wissenschaftlich korrektes Vorgehen. Und deshalb bin ich eine große Freundin dieser Präregistrierung, wo einfach alles transparent gemacht wird, wo jeder nachschauen kann, wie der Prozess war. Und um nochmal auf den Punkt Vertrauen zurückzukommen, ich glaube, dass das ist natürlich, da sind wir in einem Bereich, der ist für Laien und Laien schwer zu verstehen. Also sprachlich, wo finde ich überhaupt so eine Präregistrierung? Wie verbindlich ist das? Das sind Dinge, glaube ich, die versteht man so nur, wenn man auch in der Forschungscommunity aktiv ist. Aber dennoch glaube ich, man kann sie erklären. Und ich glaube, dass gerade diese Transparenz, und da haben wir wirklich große Fortschritte gemacht, auch in den letzten Jahren, insbesondere in der Psychologie, dass diese Transparenz ein ganz wichtiger Faktor ist, um Vertrauen zu schaffen in Forschung und in Wissenschaft.
Warum stehst du morgens auf?
Weil der Wecker geklingelt hat. Nee, ich lebe mein Leben gern so, wie es ist. Und ich freue mich eigentlich fast immer auf jeden neuen Tag.
Stell dir vor, es kommt eine gute Fee zu dir und sagt, du hast einen Wunsch frei. Mhm. Welcher wäre das?
Dass ich eine entfristete Stelle bekomme, wahrscheinlich momentan.
Dafür drücken wir dir natürlich auch ganz herzlich die Daumen. Dann danken wir dir wirklich sehr für dieses schöne Gespräch. Wir haben einen ganz weiten Bogen geschlagen. Forschung, Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation.
Musik.
Transparenz, ein ganz wichtiger Gedanke und sehr wichtig in unseren heutigen Zeiten. Ganz herzlichen Dank, liebe Christine. Und
vielen Dank.
Danke euch.
Alles Gute für dich.
Sie hörten Let's Talk Why, der Podcast für Kreative, Intellektuelle und Visionäre. Von und mit Christoph Engel und Alessandro Limentani. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann lassen Sie uns gerne eine Bewertung da und folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram, um keine Folge zu verpassen.